Ich glaube, dass in Ostdeutschland du halt mehr Potenzial hast, weil du halt weniger Legacy hast, würde ich sagen. Ja, was halt irgendwie auch oft eine Herausforderung in Konzernen und so weiter sein kann, ist, dass du ja durch jahrelangen Betrieb einfach Legacy aufgebaut hast und dementsprechend es schwieriger wird, halt Dinge jetzt von 0 auf 100 zu drehen oder sowas. Ich glaube, das kann deutlich einfacher sein in Ostdeutschland, weil du einfach weniger, es hört sich blöd an, ne? Aber was heißt weniger Historie? Aber du kannst Dinge komplett neu starten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut, dem Podcast über Menschen, den Osten und den Weg zur Gleichberechtigung zwischen Ost und West. Mein Name ist Toni und gemeinsam mit meinen Gästinnen und Gästen spreche ich in diesem Podcast über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt: die Sichtbarkeit und die Repräsentanz von Ostdeutschen in unserer Gesellschaft. Wo sind sie, die Ossis? Wie sieht es 3 Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung mit der Gleichberechtigung aus? Wir sprechen über das Ostsein, über spannende Wege und blicken zurück, aber vor allen Dingen nach vorn. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Einheit gut, alles gut. Ostdeutschland ist für meinen heutigen Gast ein Gestaltungsraum. Sie ist in Dresden aufgewachsen in den 1990er Jahren, in einer Zeit, in der Zugehörigkeit alles andere als selbstverständlich war. Als Tochter vietnamesischer Gastarbeiter hat sie früh erlebt, was Unsicherheit, aber auch was Selbstorganisation bedeuten. In einer Region mit kaum Zuwanderung entstand in der vietnamesischen Community etwas, das man heute wohl als ein, ja, unternehmerisches Ökosystem bezeichnen würde. Heute arbeitet sie an der Schnittstelle von Wirtschaft, Wachstum und KI und ist Geschäftsführerin der Agentur A11. Und sie blickt mit einem anderen, sehr klaren Blick auf Ostdeutschland. Nicht als Problemzone, sondern als Raum voller Chancen, der gerade jetzt Entscheidungskraft braucht. Wir sprechen darüber, wie es war, in dieser Zeit aufzuwachsen, warum viele weggezogen sind und warum einige bewusst zurückkehren. Wir sprechen über Selbstvertrauen, über Unternehmertum und über die Frage, warum Ostdeutschland nicht aufgegeben, sondern aktiv gestaltet werden muss. Deshalb freue ich mich sehr, dass sie heute hier ist. Ich sage hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, liebe Thuyen Yang Trinh. Schön, dass du da bist.
Hi, danke schön für die Einladung und ja, tolles Thema, toller Podcast. Ich freue mich auf die Folge.
Ja, und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier bist. Wir wollen aber auch, weil es die erste Folge 2026 ist, allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein gesundes neues Jahr wünschen. Aber auch die Frage an dich: Wie bist du reingerutscht? Schaust du positiv auf dieses neue 2026?
Ja, doch schon. Ich bin sehr gut gestartet. Ich war tatsächlich über Weihnachten und Silvester war ich 2 Wochen in Vietnam bei meiner Oma, die gerade im Moment in Saigon ist. Und es war total schön, weil ich konnte dort auch noch mal viele Verwandte besuchen, weil die Strecke Deutschland-Vietnam, die ist zwar jetzt nicht irgendwie, also es sind zwar jetzt keine 24 Stunden, die man da unterwegs ist, aber nichtsdestotrotz ist doch eine gewisse Anstrengung und war auch total spannend, nochmal zu sehen, was da gerade auch sich entwickelt. Und genau, also es war auf jeden Fall sehr spannend, hat auch nochmal viele Impulse freigesetzt und war auch eine tolle Umgebung, um ins Jahr zu starten. Und ich war dann auch echt zurück und dachte mir so wie, let's go.
Ja, Attacke. Aber bist du dann noch oft da? Also besuchst du deine Familie oder deine Oma oft, wie du sagst?
Ja, also meine Oma, die ist tatsächlich eigentlich hier in Deutschland, aber ist gerade einfach jetzt für, ich glaube, 2 Monate drüben. Genau, und ich habe dort aber vor allem entfernte Verwandtschaft. Also mein näherer Familienkreis, der liegt eigentlich komplett in Deutschland mittlerweile. Also die Geschwister von meiner Mutter, die Eltern von meiner Mutter, sogar ihre Cousine und so weiter leben hier in Deutschland. Alle starten tatsächlich in Dresden oder Berlin. Und in Vietnam habe ich vor allem dann noch wirklich so Cousinen, Cousins, Tanten, Onkel aus zweiten, dritten Grades dann, die aber trotzdem natürlich zur Familie gehören, wie es sich gehört in Vietnam. Genau. Ach so, aber zu deiner Frage nur ganz kurz. Ich bin tatsächlich nicht mehr so oft in Vietnam. Ich war jetzt vor 2 Jahren das letzte Mal und dann nochmal 7 Jahre zuvor. War ein bisschen schwieriger, weil mit Kind und so weiter. Aber jetzt habe ich mir vorgenommen, auch wieder öfter dort zu sein.
Also die guten Vorsätze, sie sollen doch noch ein bisschen wirken. Das ist doch schön. Sag, wir haben uns kennengelernt im Rahmen eines Posts von dir auf LinkedIn. Du hast ein Gastbeitrag gemacht in einem Sammelalbum oder Sammelband. Da geht es um Ostdeutschland. Und ich habe dann einfach drunter geschrieben, hey, hättest du mal Lust, darüber zu sprechen und in diesen Podcast zu kommen? Was war so dein erster Gedanke? Hast du gedacht, ach, wie cool, kann ich das Thema nochmal anders beleuchten? Identifizierst du dich mit dem Thema? Oder warst du eher so ein bisschen, weiß ich gar nicht, ist das eigentlich mein Thema? Ist das eine Pflichtveranstaltung? Wie hast du da drauf geschaut?
Nicht bewusst bin ich immer. nein, aber tatsächlich spannende Frage, weil das Ostdeutschland-Thema war für mich jetzt auch nicht, wie jetzt, also jetzt im Gegensatz zu dir, jetzt war jetzt kein Thema, wo ich gedacht habe, so dass da will ich jetzt rein investieren. Ich wurde tatsächlich halt von ihnen gefragt, also von Ostdeutschland-Info. Und dann habe ich mich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt, auch so, wie stehe ich eigentlich zu Ostdeutschland oder wie ist mein Blick darauf? Und ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen versucht, in dem Gastbeitrag rüberzubringen. Der hat mehrere Dimensionen, ne? Also es gibt politische Dinge, die dort passieren, gesellschaftliche Dinge, die dort passieren, wirtschaftliche Dinge, die dort passieren und so weiter. Und dann kommt irgendwie auch noch dazu mein Werdegang. Und das heißt, um deine Frage zu beantworten, am Anfang, bevor ich diesen Beitrag geschrieben habe, habe ich mich nicht so viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Ehrlicherweise auch so ein Stück weit aus einem Fluchtgedanken heraus. Oder was heißt aus einem Fluchtgedanken heraus? Aber ich glaube, oft hat ja irgendwie Ostdeutschland auch diesen Ruf, dass es halt eben nicht so attraktiv ist, ne? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, mich hat eine Kollegin tatsächlich auch darauf angesprochen und sie meinte früher, die kommt eben aus Westdeutschland, ist aber in Ostdeutschland dann aufgewachsen. Sie hat sich in ihrer Kindheit, wenn ich es richtig verstanden habe, immer eher als Westdeutscher gefühlt, um ja irgendwie klar abzugrenzen, ich bin hier kein Ostdeutscher. Und aber mittlerweile halt total verstanden hat auch, das sind beides Sachen, die sie halt die sie in sich trägt und die sie halt auch zu dem Menschen machen, der sie jetzt ist. Und beides hat auch seine Vor- und Nachteile hat, ne? Oder was heißt Vor- und Nachteile? Hat halt beides seine Form. Und insofern war also diese Erfahrung, diesen Gastbeitrag zu schreiben, für mich auf jeden Fall nochmal eine tolle Reise, um mich mit dem Thema auch zu beschäftigen, auch für mich selber. Und für mich auch nochmal festzustellen, dass ich das Thema nicht loslassen will. Also, weil es ist, einmal, ich finde es auch irrsinnig bescheuert irgendwie immer noch, dass man halt überhaupt von Ostdeutschland und Westdeutschland sprechen muss, obwohl wir halt wirklich jetzt schon, also lange eigentlich eine Einheit sind. Klar, es gibt natürlich auch Gründe und Herleitungen dazu, wieso das immer noch so ist, aber ich glaube, dass man trotzdem, wenn wir in Richtung Zukunft gucken, wollen wir eine andere Geschichte erzählen. Genau, und das war halt so ein Stück weit die Herangehensweise.
Genau, und auf ja viele dieser Aspekte wollen wir natürlich auch im Laufe des Gesprächs jetzt eingehen, aber vielleicht geben wir den Zuhörern und Zuhörern erstmal ein bisschen Bild zu dir. Vielleicht nimmst du uns einmal mit, an den Punkt, wo alles begonnen hat. Wo kommst du her? Wo bist du geboren? Wie sah dein Start ins Leben aus?
Ja, kann ich gerne mitgeben. Wenn ich über meinen Werdegang erzähle, erzähle ich auch immer gerne über den Werdegang meiner Familie, weil der hat einfach extrem viel damit zu tun, wie ich auch aufgewachsen bin. Und zwar sind meine beiden Eltern 1982 als Gastarbeiter in die DDR gekommen, damals aus Vietnam. Und für meine Eltern war das halt natürlich irgendwie eine riesige Chance, weil wenn du dir anschaust, was in Vietnam passiert ist, nachdem Süd- und Nordvietnam zusammengeschlossen wurden, ist eigentlich halt, dass eine Planwirtschaft nicht aufgegangen ist, dass da große Hungersnöte waren. Und meine Oma hat mir irgendwie auch jetzt nochmal erzählt, so wie, ja, dass sie deutlich pragmatischer ist, wenn es so um Essen geht, ne? Und dass ich mich mal nicht so haben soll, blöd gesagt. So, und jetzt sind die dann halt damals 82 in die DDR gekommen, von einer Autokratie in die nächste Autokratie, muss man natürlich auch sagen. Und dementsprechend halt, ich glaube, jetzt sich nicht so politisch mit der DDR auseinandergesetzt haben, wie das jetzt beispielsweise Bürger der DDR gemacht haben. Also für die war es eine wahnsinnig tolle Erfahrung, weil A, das war halt die erste Auslandserfahrung, das ist immer was Spannendes, und B, sie haben sich halt dann irgendwie auch, also das war halt auch das erste Mal, dass sie halt so, ja, wie soll ich sagen, Mode, Trends und so weiter gesehen haben, ne? Weil klar, in Westdeutschland sieht es nochmal ganz anders aus oder sah es ganz anders aus, aber damals, es war schon für sie was Tolles, ne? Dann haben sie halt irgendwie dadurch viele Musiker kennengelernt und so weiter, das so. Und in der DDR als Gastarbeiter war es so, dass, also wie man es eben auch kennt, da war jetzt ja nicht so viel mit Unternehmertum und die haben halt damals in verschiedenen Werken gearbeitet und waren da auch immer sehr fleißig. Das ist ja tatsächlich auch so der Ruf, den vietnamesische Gastarbeiter damals wie heute auch schon immer hatten, dass sie halt sehr fleißig sind und so weiter. Liegt aber auch natürlich daran, weil man eben diesen Wohlstand, den man jetzt in dem Moment hat, eben auch beibehalten will und nicht, wie soll ich sagen, nicht zurückfallen will, aber ja, auch nach vorne schauen will, nicht zurück. Dann kam der Mauerfall und ich weiß noch ganz genau, dass mein Vater damals zu mir meinte, das war auch vor meiner Geburt noch, dass er einer der ersten Vietnamesen war, die damals nach West-Berlin gefahren sind mit dem Moped. Da war der... Also das war für ihn, glaube ich, eine total tolle Erfahrung, weil, also ich kann es mir gar nicht vorstellen, ne? Aber es muss echt eine Wahnsinnszeit gewesen sein, das mitzuerleben und dann irgendwie auch noch in der Position, in der die beiden waren. Und nach dem Mauerfall war es aber natürlich auch so, dass sie sich gefragt haben, so, okay, was machen wir jetzt eigentlich? Weil die Arbeit, die wir sonst machen, die ist ja so eigentlich nicht mehr gegeben. Und so ein Stück weit heißt es eben auch, dass Privatwirtschaft mehr eine größere Bedeutung gewonnen hat, auch generell auch Unternehmertum. Ne? Und meine beiden Eltern, die haben zwar immer schon auch sehr gut Deutsch gesprochen, weil sie eben auch als Dolmetscher gearbeitet haben, aber nichtsdestotrotz ist es für sie jetzt nicht einfach gewesen, halt einen Job zu finden und war natürlich irgendwie, musst dir vorstellen, die waren halt, also wenn sie 100 Freunde hatten, waren 80 dieser Freunde Vietnamesen und nicht Deutsche, ne? Und auch wenn es damals wie heute auch viele Vietnamesen schon in Ostdeutschland gab und gibt, so ist es trotzdem immer noch so, dass da halt, ne, also dass es da halt diese Communities gibt und das sehr stark ja sich dort verbreitet hat eben auch. Und wenn du dir anschaust, also finde ich auch, hat man jetzt auch nochmal gesehen, als ich in Vietnam war, wenn du nichts hast, dann, also klar, du kannst auch ins Angestelltenverhältnis gehen, das ist immer eine Option, aber da musst du halt erstmal ein Angestelltenverhältnis finden, wo du, was halt irgendwie auch klappt, weil mit Sprachbarrieren und so weiter ist es nicht ganz einfach. Aber vor allem, du versuchst halt immer so von Zero hochzuziehen. Und dir gehört das dann auch einfach. Und du hast halt eine Community, mit der du halt arbeiten kannst. Und dementsprechend gibt's halt irgendwie auch so, was heißt Trends, aber halt, ja, deswegen sind halt Vietnamesen öfter in Boomgeschäften gewesen, ne? Also halt jetzt so wenn du an die Wirtschaft denkst, weil das halt irgendwie ein einfacher Zugang einfach für sie war. Dementsprechend habe ich halt irgendwie auch schon früh gelernt, so dass, oder wurde mir auch einfach vorgelebt, dass man sich Mühe geben muss, auch in allem, was man macht, aber vor allem beruflich, um Wohlstand zu haben, aber halt auch einfach, um den Wohlstand für die Familie, ehrlich gesagt, zu gewährleisten. Genau, und dann haben sie deswegen dementsprechend halt verschiedene Sachen ausprobiert dann nach der Wende. Also wirklich sämtliche Dinge von Restaurant, Textil, Handel, also beziehungsweise Verkauf. Aber auch, ich glaube, meine Mutter hatte mir sogar erzählt, dass sie mal, also Schneiderin, aber auch Wurst verkauft und so weiter. Also wirklich total viele Dinge ausprobiert hat. Alles, alles, alles. Und inmitten dessen bin ich dann 92 in Dresden zur Welt gekommen, als allererstes Kind von den beiden, von drei Kindern. Und wir sind damals, also ich glaube, mein erstes Lebensjahr habe ich in Freital verbracht. Später sind wir dann nach Dresden gezogen. Der Grund war auch so ein Stück weit, dass in Dresden es einfach deutlich mehr Vietnamesen nochmal gab und so weiter. Und der Anschluss da halt irgendwie auch nochmal einfacher war. Und ich würde sagen, ich bin in Dresden relativ, ja, wie soll ich sagen, wahrscheinlich wie jeder andere auch aufgewachsen, nur mit ein paar Sachen, die halt bei mir anders waren. Wie beispielsweise, dass meine Eltern beispielsweise, die wollten mich absolut nicht irgendwie alleine zur Schule lassen. Also ich wurde immer gebracht bis zur, ich glaube, 4. Klasse oder sowas.
Weil sie Angst um dich hatten oder warum?
Ja, genau. Also weil sie Angst um mich hatten und ich glaube, weil sie halt selber auch Ausländerhass erlebt haben und deswegen halt irgendwie auch sicherstellen wollten, dass da auch nichts passiert. Und aber halt natürlich irgendwie auch sowas wie, für mich war es immer ein totales Highlight, die Schulkantine zu haben, weil ich natürlich zu Hause was ganz anderes zu essen bekomme. Also ich mag beides, aber zum Beispiel die Buchtel mit Vanillesoße war für mich ein absolutes
Ich liebe Buchtel mit Vanillesoße. Ich liebe es auch, dass dieser Podcast immer noch mal so, ja, besondere Gerichte und Köstlichkeiten mit sich bringt. Also, wer Buchtel mit Vanillesoße nicht kennt, bestes Gericht. Probiert es.
Ich fand die Buchteln echt super. Genau, und da bin ich dann halt so aufgewachsen, bin dann tatsächlich dann im Gymnasium bin ich dann, ja, wie soll ich sagen, auch nicht politischer geworden, aber man hat halt einfach so ein politisches Bewusstsein etabliert und das war durchaus in meiner Familie jetzt nicht gang und gäbe, weil meine Eltern, habe ich auch gesagt, die kommen ja ursprünglich aus Vietnam und wenn du von einer Autokratie, wie gesagt, in die nächste kommst und dann auf einmal halt die Freiheiten hast, dann siehst du vor allem die privatwirtschaftlichen Freiheiten und deswegen waren sie jetzt, also die haben natürlich, wenn du sie zu bestimmten Fragen etwas fragst, dann haben die natürlich schon irgendwie eine Meinung, aber es ist ganz anders, wie als wenn ich das mit anderen Eltern verglichen hätte. Und ein Grund dafür war eben auch, es gibt eine Demonstration in Dresden, die ist, ich glaube, entweder am 11. oder am 13. Februar, das ist quasi genau, also ein Tag nach meinem Geburtstag und das war aber auch immer der Tag nach meinem Geburtstag, wo ich nicht auf die Straße gehen konnte oder wollte, weil das war quasi der Gedenktag dafür, dass ja die Stadt Dresden zerbombt wurde, damals im Zweiten Weltkrieg. Dieser Tag wurde aber eben auch von Neonazis missbraucht oder ja, beziehungsweise, ja doch, muss man eigentlich gesagt schon so sagen, also missbraucht, um dann eben halt wirklich so eine riesige Demonstration dann zu etablieren in Dresden. Und ja, also da fühlst du dich natürlich irgendwie auch nicht sicher, wenn du Migrationshintergrund hast. Und genau, und dementsprechend hat man sich dann oder habe ich mich dann immer mehr mit diesen Fragen beschäftigt und bin dann nach dem Abitur dann eben auch nach Berlin gezogen. Und was ich spannend fand, war, dass also A, ist nochmal deutlich mehr Multikulti und B, habe ich gemerkt, so krass, also irgendwie bestimmte Dinge, die an Kommentaren ich bekommen habe in Dresden und so weiter, die gab es einfach nicht mehr in Berlin. Fand ich natürlich erstmal toll, ne? Und so, und jetzt fast forward 2026. Damals bin ich halt mit einer Menge an Freunden aus Dresden nach Berlin gezogen. Und viele ziehen tatsächlich gerade wieder zurück nach Dresden, aber nicht, weil sie jetzt sagen, so sie wollen ihre Eltern um sich haben, weil sie Kinder bekommen oder sowas, sondern aus einer politischen Verantwortung heraus. Nämlich diesen, also weil du, wer auch immer schon in Dresden war, wird sehen, das ist eine wunderschöne Stadt. Du hast ein tolles Elbufer, du kannst irgendwie echt da irgendwie weitaus von, also nochmal rausfahren aus Dresden, ist immer noch super schön mit Weingebieten und so weiter. Hat total viel zu bieten, auch die TU Dresden, was Wissenschaft und Forschung da machen, auch total genial. Das will man auch einfach nicht aufgeben, ne? Und da habe ich wirklich Freunde, die nicht nur nach Dresden ziehen, sondern tatsächlich sogar nach Görlitz, wo die Hälfte der Leute AfD wählt.
Ja, krass. Ja. Und sag ein letzter Satz, aber damit wir dann auch den Kreis schließen oder das ganze Bild von dir bekommen. Heute bist du Geschäftsführerin von A11. Vielleicht magst du uns dann noch mal ein bisschen erzählen oder Kontext geben, was genau macht ihr und ja, was verbirgt sich dahinter?
Kurz zu A11. A11 ist die Operations Unit hinter Project A. Also Project A, wer das nicht kennt, ist ein europäischer Venture Capital Geber, also quasi ein Startup-Investor aus Berlin seit, ich glaube jetzt circa knapp 15 Jahren. Und was an Project A schon immer besonders war, ist, dass es eben ein Operational VC ist. Das heißt, dass eben nicht nur auf der einen Seite das Geld deployed wird, also dass das Geld investiert wird, sondern auf der anderen Seite, das ist eigentlich das, was es halt so schön macht, dass die Companies eben auch den Support bekommen, beziehungsweise eben auch aufgebaut werden von uns. Also wenn, um dir ein Beispiel zu geben, ich selbst war sehr stark involviert darin, die ersten 1 Million Kunden reinzuholen bei TripRepublic, ne? Und das sind halt Erfolgsgeschichten, die wir halt seitdem her geschrieben haben. Muss dir vorstellen, also für jeden, der halt jetzt nicht aus dieser Industrie kommt, wir sind im Prinzip eine Digitalberatung mit Wurzeln im Tech-Bereich und im Startup-Ökosystem. Mittlerweile aber eben auch für den Mittelstand offen, beziehungsweise arbeiten wir eben auch mit mittelständischen Unternehmen oder auch mit Konzernen zusammen, dort wo wir sehen, so dass da machen wir eben auch den Impact. Und vielleicht noch ein kurzer Satz dazu, wieso wir das gemacht haben, also wieso wir eben halt nicht mehr im Startup-Ökosystem arbeiten. Und da ist eben auch eine riesige Motivation für mich auch. Wir haben uns vor 1,5 Jahren angeschaut, also wo wir uns gerade befinden. Das war vor den Bundestagswahlen. Da wusste man auf jeden Fall, okay, die AfD wird eine größere Rolle spielen. sie wächst sehr stark und das hat irgendwie, weißt du, du wohnst dann in Berlin, arbeitest in deiner Tech-Bubble und irgendwie fühlt sich das nicht ganz richtig an. Also du merkst so, dass das, was du machst, egal wie gut es ist, es kommt nicht dort an, wo es eigentlich ankommen sollte. Und wenn du dir anschaust, jetzt mal im Vergleich, die deutsche Wirtschaft im Gegensatz zur US-amerikanischen Wirtschaft, die USA hat einen riesigen Anteil des BIPs, der aus den Tech-Unternehmen gestemmt wird. Das sieht in Deutschland halt total anders aus. Also wenn du dir das anschaust, also 95% der deutschen Wirtschaft fußt halt auf den deutschen mittelständischen Unternehmen. Also das ist wirklich das Rückgrat von Deutschland. Und wenn du dir anschaust, wie du am besten halt so einem, also dem Rechts, also generell dem Populismus entgegenwirken kannst, also egal welche Seite. Da gibt's natürlich verschiedene Sachen, die du machen kannst, Bildung und so weiter. Aber ich glaube, das, was eigentlich am meisten eigentlich den Impact hat, aber halt viel zu oft überschaut wird, eben auch weil es ehrlicherweise auch nicht so sich so sexy anhört oder halt nicht so populistisch auch geframed werden da kann, ist nämlich den Wohlstand zu sichern, indem du halt einen Wirtschaftsaufschwung hast, also indem du halt einfach eine steigende Wirtschaftsleistung hast im Land, was halt eben auch für alle bemerkbar ist. Das waren damals Rainer, Stefan und ich, die anderen zwei Geschäftsführer von A11 und ich, die dann geschaut haben, so okay, die Arbeit, die machen wir gerne, aber damit tangieren wir einfach nicht das, was wir eigentlich wollen und machen wir, also unser Beitrag könnte einfach deutlich größer sein. Und dementsprechend haben wir uns dann gesagt, okay, wir wollen auf jeden Fall dann, wenn wir halt über Wachstum sprechen, wollen wir das nicht nur für Startups und Tech-Companies machen, sondern eben auch für mittelständische Unternehmen. Und dementsprechend halt haben wir dann letztes Jahr kommuniziert, okay, wir werden das jetzt machen auch. Und für mich, ich finde diese Erfahrung wirklich super, super spannend. Ich lerne da total viel draus und ich blicke da, also klar, ich sage jetzt nicht, dass es einfach ist, ne, weil wenn du mit mittelständischen Unternehmern oder Unternehmerinnen sprichst, das sind natürlich irgendwie schon große Herausforderungen, die man hat mit Bürokratie, mit Energiepreisen und so weiter. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde immer, wenn, also ich, wie soll ich sagen, ich gehe immer total darin auf, wenn alles rundherum brennt und man dann eigentlich damit arbeiten muss und dann um den Weg nach vorne zu bauen. Und das ist halt das, was ich gerade auch total daran mag, also mit mittelständischen Unternehmen auch zusammenzuarbeiten, weil man da halt, ich sage jetzt mal, weil mein Versuch oder meine Motivation da schon auch ist, dass der Pragmatismus, den wir ja oft irgendwie in Tech-Unternehmen haben, dass wir den halt auch stärker dort verankern können. Tatsächlich, was wir jetzt gemacht haben oder was ich letzte Woche gemacht habe, wir haben unseren ersten Verband auch gegründet, der heißt die Mittelständler. Und so viel kann ich schon mal dazu sagen, es wird kein Lobbyverband werden. Also ich glaube, es gibt viele Verbände, die das bereits sehr erfolgreich machen und ich glaube, da braucht es jetzt nicht noch mehr davon. Aber was ich gerne eigentlich mehr haben will, ist, dass Unternehmer bzw. Unternehmertum wieder mehr in Wachstum denkt und eben auch so handelt und die Signale gibt. Weil wenn du dir halt irgendwie die Nachrichten anschaust über Unternehmertum oder Wirtschaft in Deutschland, hat also die letzten Monate war es immer viel mit Abbau verbunden und so weiter. Und also stimmt auch alles. Aber es gibt so viele Geschichten, die totale Lichtblicke sind, zum Beispiel wie jetzt ein Werk von Deutz in Ulm geführt wird, ne? Und wo wirklich schwierige Bedingungen waren, aber es trotzdem saugut hinbekommen hat. Solche Geschichten sollte man eigentlich mehr erzählen und die Mitgliedsunternehmen von dem Verband werden sich dementsprechend auch zu einem gewissen Umsatzziel committen, weil das eben auch die Aufgabe von Unternehmern ist, ne? Das genau das halt nach vorne zu tragen. Genau, und lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube schon, dass auch Stimmung Konjunktur ist. Also das ist, also mit dem Verband, das ist unser Versuch oder mein Versuch damit, dass wir die Stimmung nach vorne oder wieder positiver formulieren.
Ja, mega interessant. Ich finde das wirklich spannend, weil natürlich ganz viel miteinander zusammenhängt, ne? Ökonomische Zufriedenheit oder ökonomische Situation, Zufriedenheit, Vertrauen, wie vertraue ich dem Staat, den Institutionen, mein Vertrauen in die Demokratie und so weiter. Und auch dieses in den Fokus nehmen des Mittelstands natürlich auch etwas, ne? Der Mittelstand einfach als unser, wie du es gesagt hast, auch Rückgrat der Wirtschaft, unseres Staates sozusagen, wenn es dem gut geht, dann geht es einfach auch sehr vielen Menschen gut. Und das ist, also von daher finde ich das eine sehr kluge und richtige Herangehensweise. Ist natürlich auch nochmal, wäre jetzt ein ganz eigenes Thema für sich, nochmal eine eigene Folge. Ich möchte aber tatsächlich nochmal einen starken Schritt zurück machen, nämlich zu einem Thema, das mich in der Vorbereitung auch, ja, umgetrieben hat, weil ich es gar nicht so auf dem Schirm hatte und ich mir vorstellen könnte, dass es vielen Zuhörerinnen und Zuhörern auch so geht. Und das ist das Thema der vietnamesischen Gastarbeiter, wie ja deine Eltern auch waren. Vielleicht kurzer Lehrauftrag dieses Podcast. Es gab ein Abkommen zwischen Vietnam und der DDR und man hat sozusagen Facharbeiterinnen, Facharbeiter in die DDR geholt für, das muss man ehrlicherweise sagen, du hast ja auch schon gesagt, sozusagen einfache Arbeit, ne? Also in der Textilindustrie, im Blumenladen und also das sind auch so Bilder, an die ich mich erinnere. Und es waren 1990, dann waren zum Schluss 60.000 Facharbeiterinnen und Facharbeiter da, 16.000 sind nur geblieben, ist auch interessant. Und aber auch so, als ich das nochmal gelesen habe und ja, diese Bilder kenne ich ja tatsächlich auch noch. Man hat die vietnamesische Community wirklich absolut getrennt gehalten von den DDR-Bürgerinnen und Bürgern. Es gab eigene Wohnblocks, es gab eigene Einheiten, so dass da überhaupt auch gar kein Austausch stattfinden konnte. Und auch so das Thema da schon, die absolut, also gar keine Integration, gar kein Miteinander. Und das hat natürlich Ängste geschürt. Das hat, also weiß nicht, ob Angst das richtige Wort ist, aber sozusagen Unsicherheit oder ja, Unbehagen. Wer ist das? Was machen die? Nehmen die uns die Jobs weg? Und also das ist so ein Gefühl, das ist total krass, was sozusagen, wo damals ja schon so eine einfach fehlgeleitete Integration zu so Ressentiments und ja, Unbehagen gefühlt habe. Deshalb da nochmal die Frage an dich. Du selbst hast es ja sozusagen in der DDR-Zeit auch nicht miterlebt, aber vielleicht hast du mit deinen Eltern drüber gesprochen. Wie haben die diese Zeit erlebt? Wie war das für die, wenn man sich so, ja, man kommt da in so ein neues Land, übernimmt da Aufgaben, hat vielleicht mit den Menschen nicht so Kontakt. Wie war das?
Ja. Ja, also erstmal muss man sagen, dass vor dem Mauerfall war ja eigentlich ganz klar für vietnamesische GastarbeiterInnen, dass der Plan nie war, dass sie eigentlich sich in der DDR eine Existenz aufbauen. Also es war eigentlich immer eine Arbeit oder ein Arbeitsvertrag, der befristet war. Und ich weiß zum Beispiel noch ganz genau, das hatte mir meine Mutter mal erzählt, wenn man als Gastarbeiterin schwanger wurde, das war dann eigentlich schon mal, da war garantiert, dass du wieder zurückgehst. Weil, ja klar, weil du halt einfach als Arbeitskraft dann da bist, ne? Und so, und ich glaube, was ich, der Unterschied zwischen was bei meinen Eltern anders war als bei anderen ist, sie hatten halt einfach das Glück oder eben vielleicht auch nicht das Glück, sondern wollten das eben auch so, dass sie als Dolmetscher gearbeitet haben, neben dem, dass sie quasi, dass sie als Facharbeiter da waren, weil, also bei denen war es so, die waren Facharbeiter, aber waren quasi auch als Dolmetscher da, um quasi zwischen den beiden oder was heißt beiden, aber zwischen den Kollegen quasi zu vermitteln auch. Das hat ihnen natürlich deutlich vereinfacht, nochmal den Zugang zu den DDR-Bürgern zu bekommen, ne? Also es gibt auch Fotos von ihnen, wo sie da halt irgendwie zusammensitzen und wirklich sehr gemischt auch. Also das gibt's schon auch, aber das war halt eben auch nicht für jeden so. Und wenn du ja mit Leuten mit vietnamesischem Hintergrund sprichst, die, wo die Eltern so in der Generation sind wie meine Eltern, da ist es nicht gegeben, dass jeder halt so gut Deutsch spricht wie sie, weil es einfach nie gewollt war auch, ne? Also beziehungsweise du hast einfach nicht über die Bank hinweg halt dementsprechend rein investiert. Also wie gesagt, es war halt auch so nicht geplant eigentlich. Und nichtsdestotrotz, das war für viele Vietnamesen aber eine tolle Möglichkeit, um eben auch im Ausland Geld zu verdienen, auch einfach, ne? Weil das war halt in Vietnam halt echt super schwierig. Also die Arbeit, die sie in der DDR gemacht haben, klar, die war super einfach. Die haben in Fabriken gearbeitet und so weiter. Aber in Vietnam, also meine Oma hat in einer Ventilatorenfabrik gearbeitet und hat davor noch irgendwie versucht, Joghurt zu verkaufen vor Schulen, ne? Also, war dort jetzt auch nicht einfacher. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, ich glaube, man kann total viel lernen, wie man Integration in Zukunft umsetzen kann. Da war auch ganz viel, aber die Intention war auch eine ganz andere. Da war halt nie ein Integrationsgedanke überhaupt mit dabei. Und die Integration fand halt vor allem statt, weil meine Eltern oder auch andere ja halt auch ankommen wollten einfach, ne? Und für sie war es halt insofern gut, weil sie halt diese Position hatten, wo sie das auch konnten. Aber wenn du halt irgendwie Vollzeit arbeitest und dann noch versuchst, danach oder daneben halt die deutsche Sprache zu lernen, und Deutsch ist wirklich keine einfache Sprache, ist nicht ganz einfach.
Ja, also für mich war das einfach, muss ich wirklich sagen, auch in Vorbereitung auf diesen Podcast einfach ein spannender Aspekt, weil natürlich, wenn ich mich zurückerinnere, genau, man erinnert sich irgendwie an die Vietnamesen am Obststand oder die Vietnamesinnen, keine Ahnung, im Textilbereich, aber für mich war das nie so ich habe das nie so durchdrungen, dieses ganze Thema, auch wie strategisch und klug das, also klug in Anführungszeichen, das von der DDR angelegt war mit all den Bedingungen, Restriktionen und. Also das finde ich schon irgendwie, fand ich, ja, interessant. Und wie gesagt, wirklich ein Vorwort auf diesen Podcast einfach nochmal, kam da so ein Gefühl auf, wie man da einfach schon Menschen voneinander getrennt hat und ihnen gar nicht die Möglichkeit gegeben hat, sozusagen in den Austausch zu kommen, miteinander zu sprechen und so dieses Gefühl von Miteinander, Integration zu erzeugen. Und das hast du ja, du hast es vorhin auch schon angesagt, dass sozusagen auch deine Kindheit, du bist 92 geboren, ja auch nicht immer ganz leicht war und dass da auch Zeichen von Alltagsrassismus und Co. waren. Und du hast mal in einem Zitat gesagt, würde ich gerne sagen, in Sachsen aufzuwachsen war nicht immer einfach. Meine Erfahrungen dort haben es mir lange schwer gemacht, Deutschland als Heimat zu sehen. Und bist du ja in diesen Jahren aufgewachsen, na, man kennt sie, Baseballschlägerjahre etc. Und du hast auch gesagt, dass das dass du da Erfahrung gemacht hast. Vielleicht kannst du uns da noch mal irgendwie ein bisschen Eindruck geben, wie du das erlebt hast als Kind, als junges Mädchen, wie diese Zeit für dich da persönlich war?
Ja, vielleicht noch ganz kurz zu der Schulwegsituation. Also meine Eltern hatten nicht nur jetzt Bedenken hinrichtung, wenn jetzt irgendwie jemand aus Motiven des Ausländerhasses jetzt mich quasi vom Schulweg fegt, sondern eben auch irgendwie wegen, keine Ahnung, Pädophilie und alles Mögliche, ne? Also, und ehrlicherweise, und das ist, glaube ich, auch etwas, was man lernen kann. Für sie war es deutlich einfacher, sich Nachrichten aus Medien wie der Bild zu ziehen, natürlich, weil das eine einfache Sprache ist und so weiter. Und dort liest sie ja, also ich meine, die Bild lebt ja davon, dass sie halt genau solche Headlines eben auch schreibt, ne? Und dadurch kommt halt irgendwie auch so diese Angstmache. Also genau, auf der anderen Seite wiederum. Und also ich glaube, das ist, dachte ich, sei nochmal ganz interessant, um das nochmal als Learning mitzunehmen. Und zu deiner Frage zurück, wie ich das erlebt habe. Also es gab auch einfach immer, es gab immer Situationen, wo mir bewusst wurde, ich sehe anders aus, ich bin anders. Und das wurde nicht immer aus Böswilligkeit gesagt oder getan, aber es war auch einfach so. Und ich glaube, heutzutage könnte ich damit total gut umgehen und könnte halt Leute auch irgendwie darauf aufmerksam machen, dass so ein Umgang jetzt nicht so super ist. Und heutzutage würden die Leute, oder auch damals, glaube ich, hätte man das gesagt, hätten die das auch alle verstanden, ne? Aber wenn du hast dich einfach, oder ich hatte mich zumindest jetzt nie darauf entitled gefühlt. Diese Erfahrung habe ich ehrlicherweise echt erst wirklich in Berlin gemacht. Und ich kann mich aber so an zwei Situationen erinnern, die ich sehr einprägsam fand und die für mich ehrlicherweise auch so sinnbildlich sind für diese Baseballschlägerjahre. Einmal, da bin ich mit meiner Freundin, eben auch Vietnamesin, nach Hause gefahren, der Tram. Und da war sehr klar, da kommt eine Gruppe von Neonazis rein. Die hast du ja erkannt mit Thorsteinerjacke und so weiter. Und ich dachte mir so, wir waren einfach irgendwann nur noch leise, um ja nicht irgendwie auf uns aufmerksam zu machen. Und die haben uns natürlich irgendwann gesehen und haben sich dann auf einmal so gegenüber von uns gesetzt und haben uns halt so versucht anzupöbeln, ne? Und also ich war erstarrt wie sonst was und sie natürlich auch. Und wir waren heilfroh, dass sie dann irgendwann ausgestiegen sind auch. Ich glaube, das war das eine, wo ich dachte so, krass, also irgendwie ja, sowas habe ich auch nie irgendwie ehrlicherweise in Berlin erlebt. Und das andere, ein Freund von mir, der ist in Rostock aufgewachsen und der war irgendwann mal auf dem Weg nach Hause von irgendeiner Party oder sowas und wurde auf dem Nachhauseweg im Wald von einer Gruppe von Neonazis zusammengeschlagen und hatte so ein Glück, weil er halt irgendwie noch einen Schlüsselbund in der Hand hatte und sich dann damit irgendwie so quasi daraus manövrieren konnte. Aber ja, das sind halt schon Themen oder Erfahrungen, die man gemacht hat, die dementsprechend, wie ich es im Ost, also in dem Gastbeitrag gesagt habe, die es nicht immer einfach gemacht haben auch, ne? Aber nichtsdestotrotz, das ist halt irgendwie auch das, was man halt eben auch sagen muss. Das ist natürlich irgendwie eine Emotion und auch eine Geschichte, die halt sehr stark im Vordergrund ist, weil sie eben auch so radikal ist oder weil sie eben halt auch so, alles andere, als wenn ich jetzt was sagen würde mit so, keine Ahnung, irgendwie eine Lappalie oder sowas einfach. Aber es gibt halt trotzdem sehr viele Menschen, die sich halt trotzdem für das andere engagieren oder halt eben für eine besondere Diskussion, für Integrität und so weiter. Und genau solchen Sachen muss man halt mehr Raum geben und auch mehr das Sprachrohr geben. Und auch wenn mir und auch anderen solche Dinge passiert sind, ist es kein Grund, jetzt zu sagen, so, wir geben jetzt irgendwie diesen Ort auf oder sowas, weil der hat total viel Potenzial. Er ist auch einfach Teil von Deutschland, ja. Also jeder versucht ja einfach nur, das Beste aus seinem Leben zu machen, ne? Und genauso wie Leute in Ostdeutschland. Und ich glaube, man muss jetzt einfach mal mehr dazu übergehen, dass man da im Wir denkt und nicht im Sie und Wir.
Ja, absolut. Absolut wahre Worte. Und damit biegen wir auch so ein bisschen auf die Zielgerade ein. Denn du hast auch mal gesagt, dass all das, wie du aufgewachsen bist, auch nicht zu deinem Nachteil waren, weil all die Resilienz, der Mut, die Dinge kreativ anzupacken, vielleicht auch das vietnamesische Ökosystem, Dinge zu erschaffen, Dinge from the scratch irgendwie aufzubauen, dass dir das viel mitgegeben hat. Und da würde mich natürlich einfach interessieren, der Blick ins Hier und Jetzt, dein Blick auf Ostdeutschland. Wo stehen wir? Was ist sozusagen das Besondere? Was ist das Potenzial? Wo siehst du Chancen? Ja, wo brauchst du vielleicht auch noch Anschub in gewisser Art und Weise? Wie ist da dein aktueller Blick drauf, auf deine Heimat sozusagen, wenn man so will?
Ich glaube, dass in Ostdeutschland du halt mehr Potenzial hast, weil du halt weniger Legacy hast, würde ich sagen. Weil also das, was man ja schon auch oft hört und worüber sich eben auch, ja, was halt irgendwie auch oft eine Herausforderung in Konzernen und so weiter sein kann, ist, dass du durch jahrelangen Betrieb einfach Legacy aufgebaut hast und dementsprechend es schwieriger wird, halt Dinge jetzt von 0 auf 100 zu drehen oder sowas. Ich glaube, das kann deutlich einfacher sein in Ostdeutschland, weil du einfach weniger... Es hört sich blöd an, ne? Aber was heißt weniger Historie? Aber du kannst halt einfach Dinge komplett neu starten. Und das ist halt irgendwie auch das Schöne. Dann, was ja irgendwie viel zu wenig, ehrlich gesagt, an Beachtung bekommt, ist, dass Dresden, das hatte ich vorhin auch schon mal kurz gesagt, dass in Dresden mit der TU Dresden, aber auch mit der HTW und so weiter, tolle Unis hat. Es ziehen ja auch wirklich viele nach Dresden für das Studium, weil du dort wirklich viel, also Forschung, Wissenschaft kannst du viel machen, Halbleiterindustrie und so weiter, ne? Da wird gerade auch viel rein, was jetzt, finde ich, sollte man noch viel, viel mehr machen auch. Und ist jetzt auch nicht so teuer jetzt auch wie andere Städte, ne? Und ich habe tatsächlich gestern auch meine Muay Thai Trainerin oder einer meiner Muay Thai Trainerin, die ist gebürtige Berlinerin und ist jetzt aber nach Leipzig gezogen tatsächlich, weil du dort halt eine bessere Lebensqualität auch hast, ne? Und das sind so viele Chancen, die ich sehe für Ostdeutschland. Ich wünsche mir aber auch, dass das bedarf natürlich auch etwas, nämlich, dass man mehr Mut hat, dass man auch Mut hat, unternehmerisch zu sein und auch mutig dazu ist, halt große Wetten einzugehen, ne? Ich glaube, das ist eigentlich so ein Stück weit halt das, was es halt eben auch braucht. Und klar, es kann natürlich irgendwie auch nur funktionieren, wenn halt irgendwie auch Investitionen reinlaufen. Und da hoffe ich mir halt schon auch, dass der Blick auf Ostdeutschland von anderen Unternehmen außerhalb dessen halt auch dafür da ist, ne? Und da macht ja auch die Schwarzgruppe halt tolle Sachen, dass sie da halt Zentren aufbauen und so weiter. Und da passiert auch viel. Ich glaube, da müssen wir einfach noch viel mehr eigentlich drum machen. Und es gibt ja auch total viele tolle ostdeutsche UnternehmerInnen, ne? Also erzählt man nur nicht häufig genug.
Ja, und genau dafür und unter anderem dafür gibt's ja auch diesen Podcast, damit diese Geschichten auch erzählt werden. Die positiven Geschichten, die zuversichtlichen Geschichten, die Mut machen, die Lust machen. Von daher total gut. Und wir kommen jetzt zu den magischen drei Fragen des Podcasts immer am Ende einer jeden Folge. Erste Frage, da bin ich sehr gespannt. Also ich bin auf alle Antworten natürlich gespannt, aber bei der auch ganz besonders. Eine Ostquote, also eine verpflichtende Quote für Führungskräfte aus Ostdeutschland. Ja oder nein?
Gute Frage. Eigentlich nein, weil, also A, ich glaube, es kann sinnvoll sein, aber meine Hoffnung wäre eigentlich eine andere, nämlich, dass sich eben auch Großunternehmen in Ostdeutschland ansiedeln können, beziehungsweise gründen können und dass das halt größer wird. Also mal anders gesagt, wenn es halt deutlich, also wenn es 20.000 mehr Unternehmen gibt wie ein KS Erdbeerhof, dann ist es, glaube ich, eine ganz andere Situation.
Ja, sehr gut. Zweite Frage. Was sind typisch ostdeutsche Produkte, Eigenschaften, Charakterzüge, von denen es total gut ist, dass wir sie im Hier und Jetzt haben? Oder was glaubst du, hätten wir oder bräuchten wir ein bisschen mehr, von dem es uns gut tun würde, dass wir mehr davon hätten? Und die Range war von Rotkäppchensekt über Erziehung, über Emanzipation der Frau. Also genau, was glaubst du? Ja. Was könnten so Dinge sein?
Also erstmal Dresdner Eierschecke. Nein, Quatsch. Das hätte ich jetzt auch nur so sagen können. Oder was ich damals sehr schön fand daran, in Dresden aufzuwachsen, dass du, wie soll ich das beschreiben, aber vielleicht hatte ich da irgendwie auch noch nicht so die richtige Erfahrung auch hier, aber also in Berlin, ich fand einfach, dass der Klassenverbund sehr schön war, indem man halt irgendwie eine besonnene Diskussion hatte. Und vielleicht hat es auch gar nichts mit der Region zu tun, sondern vielleicht mit der Zeit. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn man heutzutage politische Diskussionen führt, sind die Fronten sehr, sehr schnell verhärtet. Und früher oder zumindest in Dresden damals, wie ich aufgewachsen bin, das war nicht so. Da war man einfach offen für die Argumente. Klar, es steht außer Frage, dass man natürlich irgendwie, dass gewisse Argumente auch einfach entkräftet werden müssen, aber das war halt dementsprechend möglich. Und ich fand es auch immer, es ist total lustig, aber in Dresden hatte ich immer das Gefühl so, da wird halt sehr stark auf Wissenschaft gepocht, ne? Also wenn ich mir zum Beispiel jetzt so anschaue, wo meine Schulkameraden und Kameradinnen sind, also tatsächlich zwei von denen, und das war jetzt irgendwie keine Riesenklasse, ja, aber die haben dann irgendwie, also haben an der TU Dresden gestartet, sind dann weiter entweder MIT oder Harvard oder sonst was, und das ist schon eine sehr hohe Dichte eigentlich, ne, die du dann hast in einer Schulklasse. Ja, ich glaube, sowas könnte man halt deutlich mehr noch mal mit reinnehmen. Und ich fand auch ehrlich gesagt zum Beispiel das Schulsystem das ist vielleicht nochmal eine andere Sache, aber Schulsystem in Sachsen fand ich auch immer gut. Also ich fand es auch richtig, dass man alle Fächer bis zum Ende machen musste.
Ja, also ob wir das damals so gut fanden, das weiß ich nicht mehr so richtig in der Retrospektive, aber ja, heute klingt es total gut. Ich mag auch die Streuung der Themen von Eierschecke über Wissenschaft zum Schulsystem, also ist alles dabei. Und damit die letzte Frage in diesem Podcast. Wen möchtest du gern hören und wessen Geschichte interessiert dich? Wer soll hier in diesem Podcast sein?
Ja, das ist total einfach für mich zu beantworten. Einmal natürlich der Robert Dahl, der Geschäftsführer von KS Erdbeerhof. Tolle Person, tolle Energie, tolle Geschichte. Dann aber auch, wo man das wahrscheinlich noch gar nicht so stark auf dem Radar hat, dass er aus Ostdeutschland kommt, das ist der Stefan Röbel, der COO und Geschäftsführer bei ARX Robotics, eines der führenden Defense-Tech-Unternehmen in Deutschland gerade. Auch aktiv natürlich in der Ukraine und so weiter. Und ja, also auch super spannender Werdegang. Dann, was ich auch sehr, wen ich auch total mag und der auch viel zu erzählen hätte, wäre der Philipp Kitterer. Das ist, seinen genauen Titel weiß ich gerade gar nicht, aber er leitet im Prinzip den Defense-Bereich bei der Deutz AG, also einem Automobilzulieferer beziehungsweise ja Motorenhersteller. Und auch super Typ. Ja, dann gibt's irgendwie natürlich noch andere, wie ich kenne die Katrin, ich glaube Leibold heißt sie. Sie führt viele Schulen in Ostdeutschland tatsächlich, also hat da ein neues Konzept entwickelt. Oder auch eine Katrin Michel aus der Politik. Aber ja, also ich würde es mal bei dem belassen. Es sind auf jeden Fall viele schon.
Ja, auf jeden Fall. Also die Liste ist gut gefüllt, sehr unterschiedlich. Es klingt total toll. Ich werde berichten. Und damit bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank, dass du dieser Folge warst und uns erzählt hast und Einblicke gegeben hast, sowohl in, ja, die Geschichte früher, wie das war. Das ist natürlich was ganz Privates und Persönliches, was ganz Besonderes. Vielen Dank, dass du diese Einblicke mit uns geteilt hast, aber auch deinen Blick auf das Hier und Jetzt und dass du mit so viel Attacke und Leidenschaft vorangehst. Und irgendwie eine letzte Sache, die muss ich ihr verraten, denn die Abkürzung deines Namens ist TNT. Und als ich das so gelesen habe, als ich dich jetzt kennengelernt habe, es passt irgendwie total, dass du mit so viel Kraft und Explosion vorangehst. Und dafür vielen Dank für den Mut, für die Leidenschaft, dafür, dass du Botschafterin für Ostdeutschland, für Dresden bist. Das ist ganz toll. Vielen herzlichen Dank, dass du in der Folge warst. Hat ganz viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, Toni. Und wir sehen uns bald wieder. Danke.
Das war Einheit gut, alles gut. Alles über das Projekt gibt es auf einheitgutallesgut.de. Alle Folgen des Podcasts findet ihr entweder auf der Website oder natürlich auf den gängigen Plattformen. Dieser Podcast lebt von spannenden Menschen und ihren Geschichten. Wenn ihr Vorschläge habt, jemanden kennt oder selbst inspirierende Geschichten zu diesem Thema habt, so schreibt mir gern. Toni@einheitgutallesgut.de. Bis zum nächsten Mal.